Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 8 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Bombenanschläge auf die Moskauer U-Bahn. Bei 2 Explosionen im Zentrum sind Dutzende Menschen getötet worden. Triumph für die BDP bei den Berner Kantonswahlen. Die große Verliererin ist die FDP. Und hitzige Debatten ums ewige Eis. Die Länder rund um die Arktis treffen sich zu Gesprächen und ihre Begehrlichkeiten sind groß. Einen guten Morgen. Im Studio sind Philipp Schapuy und Regula Siegfried mit den Nachrichten.
Im Zentrum von Moskau haben sich während des morgendlichen Berufsverkehrs 2 Explosionen in der U-Bahn ereignet. Gegen 40 Menschen kamen ums Leben, wie die russischen Sicherheitsbehörden melden. Sie gehen von Terroranschlägen aus. Die eine Explosion ereignete sich direkt unter der russischen Geheimdienstzentrale Lubjanka, die zweite unter dem Kulturpark. Bei den Wahlen ins Berner Kantonsparlament ist die BDP, die bürgerlich-demokratische Partei, die große Siegerin. Sie konnte ihre Mandate im 160 Sitze großen Rat auf 25 steigern und ist jetzt die drittstärkste Partei. Das geht aber nur zum kleinsten Teil auf Kosten der SVP, von der sich die BDP abgespalten hat. Diese bleibt die stärkste Partei. Die FDP verliert ein Drittel ihrer Sitze, die SP und die Grünen verlieren ebenfalls Sitze. Die Berner Kantonsregierung bleibt mehrheitlich rot-grün. Wiedergewählt sind alle 6 bisherigen Regierungsratsmitglieder. Der 7. Sitz bleibt mit der neu gewählten Beatrice Simon bei der BDP. Im Bernjurassischen Rat bleiben die Berntreuen in der Mehrheit. Zulegen konnte bei den Wahlen vor allem die SVP. Der Bernjurassische Rat ist für den Kanton Ansprechorgan für Belange des französischsprachigen Berner Juras. In der Schweiz haben Umweltorganisationen rund 14.000 Unterschriften gegen Helikopterflüge für Skifahrer gesammelt. Die Petition will erreichen, dass weniger Gebirgslandeplätze als geplant realisiert werden. Besonders stoßend sei, dass die Hälfte der Standorte für das Heliskiing in Schutzzonen liege. Das schwedische Autounternehmen Volvo geht definitiv an den chinesischen Autohersteller Geely für 1,8 Milliarden Dollar. Der bisherige Besitzer Ford und Geely haben in Göteborg den Kaufvertrag unterzeichnet. China übernimmt damit erstmals in Europa eine Traditionsautomarke. Nach dem kältesten Winter der letzten 3 Jahrzehnte benötigt die Mongolei Lebensmittelhilfe. Die Hilfswerke appellierten ans Ausland. Die Nomaden haben in den Winterstürmen und in der Kälteperiode mit bis zu 40 Grad unter Null einen großen Teil ihrer Herden verloren. 4,5 Millionen Tiere verendeten. Das ist 10% des gesamten Viehbestands der Mongolei. In der spanischen Hauptstadt Madrid haben Tausende dagegen protestiert, dass der Stierkampf zum Kulturerbe erklärt werden soll. Die konservative Regierung der Region Madrid möchte so den Stierkampf schützen und erhalten. Die Tradition des Stierkampfes wird in Spanien zunehmend hinterfragt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.979 Punkten, minus 0,2%. Der Dollar wird zu 1,0668 Franken gehandelt, der Euro zu 1,4330 Franken bzw. zu 1,3436 Dollar. Und das Wetter heute Montag. Im Norden immer weniger Wolken und am Nachmittag ziemlich sonnig bei 18 Grad. Im Süden hingegen zunehmend bewölkt und etwas Regen bei etwa 14 Grad.
2 Explosionen haben in der Früh kurz nacheinander die Moskauer U-Bahn erschüttert. Bei den Detonationen im Zentrum der Stadt sind gegen 40 Menschen ums Leben gekommen. Peter Giesling in Moskau, was ist genau passiert?
Ja, um etwa 16:45 Schweizer Zeit, 16:45 Moskauer Zeit gab es eine erste Explosion bei der Metrostation Lubjanka, dann kurz später bei der Metrostation Kulturpark und man weiß, dass die erste Explosion bei der Station Lubjanka 25 Tote gefordert hat, dann aber auch zahlreiche Verletzte und die zweite Explosion Kulturpark 14 Tote, das heißt es gab 39 Tote mit Sicherheit, wahrscheinlich wird sich die Zahl noch erhöhen und wie gesagt, es gibt auch zahlreiche Verletzte, die zu beklagen sind. Es herrscht ein großes Chaos hier in Moskau in der Stadt. Die Leute haben Panik und auch das Mobiltelefon ist teilweise zusammengebrochen.
Gibt es denn schon Indizien für mögliche Hintergründe?
Ja, die Untersuchungsbehörden, die haben natürlich noch kein definitives Ergebnis, aber die sagen, es weise alles auf einen Anschlag hin. Ersten Berichten zufolge soll es sich um einen Selbstmordattentäter gehandelt haben, der sich bei der Station Ljubljanka in die Luft gesprengt hat. Jetzt heißt es in neuesten Meldungen, die beiden Bomben seien sehr wahrscheinlich durch Mobiltelefone gezündet worden. Noch ist nichts erwiesen, aber auch die Form der Explosion, also die Spuren, die hinterlassen wurden, die deuten offenbar eindeutig auf einen Anschlag und nicht beispielsweise auf eine Gasexplosion hin.
Im Jahr 2004 wurden bereits bei einem Anschlag auf die Moskauer U-Bahn über 40 Menschen getötet. Inwiefern war man in Moskau vorgewarnt, dass wieder so etwas passieren könnte?
Ja, man war sehr, sehr auf der Hut. Die Polizei hat rund um die Uhr eigentlich diese Stationen immer wieder kontrolliert. Auch auf den Perrons dort patrouillierten immer mehrere Polizisten. Aber es ist nicht schwer, dort die Übersicht zu behalten. Man muss sich vorstellen, im Berufsverkehr den ganzen Tag über sind insgesamt jeden Tag 9 Millionen Menschen hier in der Moskauer U-Bahn unterwegs. Und man war sich natürlich bewusst, dass das eine sehr, sehr sensible Anlage ist. Dann vielleicht noch ein Wort zum ersten Anschlag heute früh. Der hat sich ereignet direkt unterhalb eben der Zentrale des russischen Innenhandgeheimdienstes FSB bei der Ljubljanka. Und das ist natürlich ein sehr symbolträchtiger Ort für einen solchen Terroranschlag.
Informationen von Peter Gisling in Moskau. Die Berner Kantonswahlen vom Wochenende haben 2 Sieger hervorgebracht. Zum einen das Bündnis von SP und Grünen, das trotz Verlusten im Parlament die Mehrheit in der Regierung verteidigen konnte. Und dann zum anderen die BDP. Die aus der SVP ausgetretene Gruppierung ist nicht nur weiterhin im Regierungsrat vertreten, die BDP triumphierte auch bei den Wahlen fürs Berner Kantonsparlament. Toni Koller.
Als sich die BDP vor bald 2 Jahren aus der Berner SVP herauslöste, vollzog 1/3 der SVP-Leute im Parlament diesen Schritt mit. Das war die Messlatte für die Wahlen 2010. Die BDP übersprang sie mit Leichtigkeit. Statt 17 zählt sie nun 25 Parlamentsmitglieder. Mit 16% Wähleranteil wurde die BDP zur drittstärksten Kraft im Kanton. Beatrice Simon, die neue BDP-Regierungsrätin und Berner Parteipräsidentin, jubiliert.
Das ist wirklich ein genialer Sieg, den wir hier erringen konnten. Das ist auch ein Zeichen für die ganze Schweiz. Da haben wir jetzt ein Signal aussenden und ich bin überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte der BDP weitergeht.
Fragt sich bloss, auf wessen Kosten. Die SVP jedenfalls hat im Kanton Bern kaum unter dem BDP-Boom gelitten. Sie hat den Abgang ihrer Parlamentarier zur BDP praktisch wettgemacht und ist mit 44 Sitzen wieder stärkste Berner Partei. Massive Verluste von 26 auf 17 Sitze erlitt hingegen die FDP. Man sei im Wahlkampf zwischen SVP und BDP zerrieben worden, erklärt FDP-Präsident Johannes Matthiassi.
Es ist effektiv so, dass zwischen der SVP und der BDP eine grosse Rivalität bestanden hat und es hat entsprechend mobilisieren können. Dort haben wir einfach zu wenig entgegenhaben.
Abgesehen davon, dass der Freisinn ja schweizweit Mühe hat, sich zu behaupten. Doch die Stärke der BDP fordert Opfer auch im rot-grünen Spektrum. Die Grünen verloren 3 ihrer 19 Parlamentssitze und die SP mit Präsidentin Irene Marti taucht von 42 auf 35 Mandate.
Man muss sehen, es gibt da eine neue Kraft, die BDP, und die zweite neue Kraft, die Grünliberalen. Neues zieht bekanntlich bei den Leuten, das ist attraktiv zum Wählen und mit dem hat das einen grossen Zusammenhang.
Die Grünliberalen mit 4 Sitzen im 160-köpfigen Berner Parlament sind die einzigen, die ein Plus in der Wahlstatistik vorzeigen können. Die einzigen neben der über sich hinausgewachsenen BDP.
Die Wahlen im Kanton Bern gelten auch als Auftakt für die nationalen Wahlen im Herbst 2011. Für die Präsidenten der nationalen Parteien sind sie deshalb ein wichtiger Gradmesser. Oliver Washington.
Die grosse Siegerin der Berner Wahlen heisst BDP und der Präsident der BDP Schweiz heisst Hans Gronder. Zum ersten Mal musste sich seine Partei in einem grossen Kanton einer Wahl stellen. Gronder sagt:
Ja, wir sind effektiv selber etwas davon überrascht. Wir haben gehofft, dass wir halten können. Ich denke, wir haben einen soliden, guten Wahlkampf gemacht.
Gronder erhofft sich von den Berner Wahlen eine Signalwirkung für die nationalen Wahlen 2011. Die BDP will ihren Sitz im Ständerat verteidigen und ihre 5 Sitze im Nationalrat verdoppeln. aber auch Gronda weiss, dass dies wohl nicht ausreichen dürfte, um den Sitz von Evelyn Wittmer-Schlumpf im Bundesrat zu verteidigen. Die zweite große Siegerin der Berner Wahlen heißt SVP. Die SVP konnte die Verluste durch die Abspaltung der BDP praktisch wieder wettmachen. Trotzdem hat sich der Präsident der SVP Schweiz, Toni Brunner, noch mehr erhofft.
Natürlich hätten wir uns noch eine größere Mobilisierung erhofft.
Aber es gelte festzuhalten,
die SVP erleidet keinen Schaden durch das Auftreten neuer politischen Gruppierungen, weil die orientieren sich alle Richtung Mitte. Die SVP, sie bleibt konstant stark und hat noch Potenzial, zukünftig zu wachsen.
Ganz anders die Situation der FDP. Die Freisinnigen erlitten gestern ein Fiasko und verloren jeden dritten Sitz im Parlament. Das weiss auch Parteipräsident Fulvio Pelli.
Ja gut, die Niederlage ist bitter.
Pelli erklärt die Niederlage der FDP vor allem mit einer Berner Besonderheit. So habe die FDP gelitten, weil die Rivalität zwischen SVP und BDP die Wähler dieser Parteien mobilisiert habe.
Überraschend ist vielleicht die Größe des Erfolges der BDP, aber auch der SVP. Ich glaube, man konzentriert sich auf die BDP, aber die BDP hatte eine gewisse Basis. Erstaunlich ist, dass die SVP so wenig verloren hat.
Dass die FDP Schweiz mit Blick auf die Wahlen 2011 über die Bücher müsste, bestreitet Pelli. Seine Partei sei gut aufgestellt. Pelli verweist auf die Wahlsiege in den Kantonen Schaffhausen, Glarus und Neuenburg.
Meine Partei seit 5 Jahren arbeitet sehr klar Richtung klare Linie, Richtung Fähigkeit, hart auf die eigene Position zu bleiben. Das werden wir so weitergehen.
Zwiespältig ist das gestrige Berner Resultat für die SP. Bei den Regierungsratswahlen erzielte die Partei einen Triumph, bei den Parlamentswahlen aber eine weitere deftige Niederlage. Offen ist, ob die SP wirklich Wähler an die BDP verlor oder ob die SP-Wähler einfach zu Hause blieben. Der Präsident der SP Schweiz, Christian Löfra, war heute Morgen für eine Stellungnahme noch nicht zu erreichen.
Die USA, Kanada, Russland, Norwegen und Dänemark, alle diese 5 Länder grenzen an das Nordpolarmeer und treffen sich ab heute zu Gesprächen. Offiziell geht es bei dieser Zusammenkunft um Kooperationen, in Tat und Wahrheit ist aber wohl eher Konfrontation angesagt. Denn es geht um riesige Bodenschätze, um wichtige Handelsrouten. Die Begehrlichkeiten sind entsprechend groß. Fredrik Steiger.
Wird in der Politik ständig und wortreich die Zusammenarbeit beschworen, ist meist davon auszugehen, dass es damit nicht zum Besten steht. Seit die Arktis wegen der Polschmelze neu auf der geopolitischen Landkarte auftauchte, trifft das hier ganz besonders zu. Viele Claims sind noch nicht abgesteckt, die Rivalitäten sind groß. Der Gastgeber der heutigen Arktis-Konferenz, Kanadas Außenminister Lawrence Cannon, betont deshalb zum Auftakt:
Cooperation with our Arctic neighbors and the peaceful pursuit of our interests will guide our actions in the region.
Kooperativ und vor allem friedlich sollen die Arktis-Anrainerstaaten ihre Ziele am Nordpol verfolgen. Doch das ist schwierig. Alle 5 Arktis-Staaten, USA, Kanada, Russland, Norwegen und Dänemark, haben territoriale Ansprüche, die sich gegenseitig überschneiden. Alle möchten über ihre bisherigen Hoheitszonen hinaus Gebiete kontrollieren und dort Handelsrouten nutzen und Bodenschätze ausbeuten. Bis diese Territorialstreitigkeiten geklärt sind, wird es noch Jahre dauern. Einstweilen markieren alle 5 Staaten Präsenz, auch militärisch. Kanadas Außenminister Cannon unterstreicht die Souveränitätsansprüche seines Landes.
As an Arctic power, Canada is proud of its long-standing sovereignty over this increasingly promising territory.
Kanada plant Arktishäfen und investiert in Polartruppen und seine Marine im hohen Norden. Die übrigen Polarmeerstaaten ebenso. Präsident Dmitri Medvedev tönte kürzlich gar alarmiert, man versuche, Russland fernzuhalten von seinen Reichtümern in der Arktis. Dabei stellt gerade Moskau von allen Arktis-Staaten die weitreichendsten Gebietsforderungen. Es geht um viel. In der Arktis werden die größten bisher noch ungenutzten Ölreserven vermutet, außerdem Gas und große Menge an mineralischen Bodenschätzen, die plötzlich zugänglich werden. Und je mehr das Eis schmilzt, umso attraktiver wird die Arktis auch für Handels- und sogar Kreuzfahrtschiffe. Bei diesem Wettlauf droht der Schutz des fragilen Ökogleichgewichts und der eingeborenen Bevölkerung unter die Räder zu kommen. Zwar verspricht Cannon, Kanada sei sich seiner Verantwortung voll bewusst. Umweltorganisationen jedoch würden am liebsten die ganze Arktis zur Schutzzone erklären. Inuit-Vertreter verlangen zumindest ein Moratorium bei der Ausbeutung. Durchsetzen werden sich beide nicht. Die Ressourcen sind zu attraktiv.
Fredrik Steiger und soweit heute Morgen. Unsere Informationen finden Sie auch zum Nachhören und Herunterladen im Internet auf drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.